Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute mit Carmen Brabletz, Markenstrategin, und wir wollen darüber reden, ob und wie wichtig das ist für Sportvereine und Sportler, eine Marke zu werden, wie das geht und ja, was das alles für Benefits oder auch nicht hat. Hallo.
Hallo.
So, kommen wir zur Sache. Die meisten Sportvereine sind ja keine Marke, und von den Sportvereinen, die eine Marke sind, sind die wenigsten deutsch. Was machen denn Sportvereine gefühlt falsch?
Naja, es ist, glaube ich, keine Frage von richtig oder falsch, sondern von wollen wir es oder wollen wir nicht. Denn Marke zu sein bzw. zu werden ist ein Prozess, der Einsatz kostet von Personen und teilweise auch Geld, je nachdem, wie man es macht. Und das ist natürlich etwas, was nicht jeder Verein stemmen kann oder will an der Stelle. Plus die Vorarbeit und die konsequente Markenführung dann dahinter. Und deswegen ist das, wie du richtig sagtest, eben eine Sache, die nicht jeder Sportverein mitmacht, beziehungsweise erstmal überhaupt anfängt.
Wenn ich jetzt ein Sportverein bin, irgendwo in der Stadt oder Land, ist eigentlich egal, und mache eine der Sportarten, die jeder kennt, also Fußball, Basketball, Handball, Hockey, irgendwie sowas, und ich möchte oder denke, ich müsste mich als Marke etablieren. Wie fange ich das denn am besten an? Außer mit der Idee.
Also Marke zu sein oder ein Markenaufbau kann man sich so ein bisschen vorstellen, bildlich gesehen, wie ein Stück Obst.
Okay.
Und zwar haben wir ich versuche mal gerne in Bildsprache zu reden, weil dieses ganze Marketing-Blabla macht viele Leute verrückt, und das muss ja auch nicht immer sein. So, also nehmen wir mal so ein Steinobst, so eine Nektarine beispielsweise, die gibt's ja auch gerade im Laden. So, und wir haben das Fruchtfleisch drumherum, das, was lecker schmeckt, und wo wir einfach auch sagen, das ist immer ein Geschmack, auf den ich mich einlasse und auf den ich mich freue, weil ich das schon kenne, quasi Erfahrung, immer mit der gleichen Farbe. Und wenn die Farbe anders ist, dann sind wir so ein bisschen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Komme ich gleich noch drauf zurück. Und im Inneren ist der Nukleus, der Kern, wo die DNA der Nektarine oder des Nektarinenbaumes drin ist, die man, wenn man sie einpflanzt, dementsprechend bei viel Glück und Pflege dann einen neuen Baum hervorruft. So. Und bei der Markenentwicklung ist das ähnlich. Wir brauchen erstmal die DNA, also den Kern der ganzen Sache. Wofür stehen wir? Also ich meine, Fußballvereine, gerade in Deutschland, gibt es ja genug, in unterschiedlichsten Klassen rauf und runter dementsprechend. Und die Frage ist, ja, wer sind wir? Und wenn ja, wie viele? Ne, das kennen wir ja auch ganz gerne aus der Literatur. Aber die wirklich klare Frage ist, was machen wir anders? Oder wer sind wir? Was ist unsere DNA? Denn DNA bedeutet und Marke bedeutet, anders zu sein als andere. Und nur weil ich jetzt, ich sag mal, zwei Buchstaben auf meinem blau-weißen und nicht rot-weißen Trikot habe, heißt das noch lange nicht, dass ich dementsprechend mich als Marke qualifiziere. Und deswegen sagte ich vorhin, das ist halt eine Arbeit dahinter. Also das heißt, erstmal sich darüber klar zu werden und im Verein zu besprechen und festzusetzen, wofür stehen wir? Was ist unser, im Marketing sagt man ganz gerne so, das Alleinstellungsmerkmal, also womit unterscheiden wir uns von anderen? Und dann geht's, und das ist das, wo ich gerade sagte, ich komme nochmal drauf zurück, auf den Geschmack von der Nektarine drumherum. Das ist die Art und Weise, wie ich es vermarkte, also wie ich nach außen hin kommuniziere. Und zwar immer in der gleichbleibenden Art und Weise und Qualität. Und das ist, das setzen wir in der Vorarbeit, in der Strategieentwicklung mit den Werten fest. Das heißt, wenn ein Verein jetzt sagt, wir sind nicht klassisch regional und lokal, was ja normal ist an der Stelle, sondern vielleicht wirklich traditionell, weil wir 130 Jahre auf dem Puckel haben, also als Beispiel, und dann noch zwei andere Dinge, die uns auszeichnen, die in unserer DNA verankert sind und so dann nach außen kommunizieren, in Bildern, in Worten, im Verhalten, dann haben wir die Möglichkeit, uns von den anderen abzuheben. Das ist eben das, was ich sag mal, den Ort A vom Ort B voneinander trennt und damit auch die Fußballmannschaften auch erkennbar werden lässt. Wir kennen das aus dem Fußball anhand der Trikots, anhand der Farben, die ich gerade genannt habe, anhand der Logos. Das ist ja schon der optische Unterscheidungsgrad, aber das reicht halt nicht. Es muss die Message dahinter auch stimmen. Und ja, das ist dann so die erste Arbeit dann an der Stelle.
Okay, wenn ich das jetzt herausgefunden habe, in Anführungsstrichen, wer ich bin, dann muss ich ja diese Identität auch rausarbeiten. Wie fange ich das denn am dümmsten an? Ich meine, die Leute auf dem Platz zu fragen, ist meistens meiner Erfahrung nach die falsche Logik.
Naja, das ist genauso wie im Unternehmen auch. Da setzen sich ein paar Leute zusammen und überlegen, ich würde ganz gerne was gründen. Das ist bei einem Verein ja genauso. Beim Verein brauchst du eine gewisse Anzahl von Menschen. Dann kannst du einen Verein gründen und eintragen lassen. Ja, und diese Menschen haben sich ja nicht nur anhand der Satzung, sondern insgesamt überlegt, warum machen wir das denn? Also dieses Warum, ne? Vielleicht die ein oder anderen Hörer kennen Simon Sinek, das ist so ein bisschen aus der Wirtschaftsliteratur, so dieses Reason Why, also warum mache ich etwas? Was ist das, was mich antreibt? Egal ob im Geschäftsleben oder auch im Sport oder im Privatleben an der Stelle. Warum stehe ich auf? Warum bemühe ich mich? Ja, und dieses Warum ist halt auch bei jedem Sportverein dahinter. Klar, wir wollen spielen, aber es sollte trotzdem auch nochmal so ein Grund darüber sein. Ein Grund, dem ich eben auch meinen Zuschauern, meinen Fans, die ich ja aufbauen will, was ja eine Marke dann auch stärkt, dementsprechend auch Geld in die Kasse spült, sichtbar macht, Reichweite schafft. Ja, das ist ja alles der Rattenschwanz, der dahinter aufgebaut werden möchte, dass ich denen das auch kommunizieren kann. Das heißt, am Anfang ist es eine kleine Gruppe, die sich entschließt, für etwas zu stehen. Und wenn wir einen Verein haben, wo du sagst, ist schon etabliert, dann sollten sich die, ich sage jetzt mal Führungskräfte übertragen auf den Sportverein, haben wir das ja auch in gewisser Weise, wenn es der Trainer ist und dementsprechend der Stab drumherum zusammensetzen und eben über diese Fragen sinnieren und Entscheidungen treffen. Und dann kann man überlegen oder erstmal abgleichen, die Art und Weise, wie wir jetzt kommunizieren, wenn wir nach außen gehen, passt das zu dem, wie wir uns hier gerade selbst verstehen, ja, selbst sehen, oder müssen wir da was anpassen? Und das sind schon die ersten Stellschrauben, die man da drehen kann.
Okay, dann haben wir halt, sag ich mal, den Start fertig. Als nächstes brauchen wir wahrscheinlich eine Strategie, oder?
Ja, das ist alles, worüber wir gesprochen haben, ist ja schon Anfang der Strategie. Also im Grunde muss man sich das ein bisschen vorstellen. Jetzt gehen wir mal ins Bild des Bauvorhabens. Ja, wir haben den Architekten, wir haben den Bauleiter, und die haben die Gewerke. Der Architekt, der macht quasi auf dem Plan, auf dem Zettel oder auf dem Blatt Papier quasi den Plan, wie das Haus oder das Gebäude am Ende des Tages aussehen soll. Das heißt, zu überlegen, was ist unser Ziel, wo wollen wir hin? Ja, sei es jetzt ein monetäres Ziel, sei es ein Sichtbarkeitsziel, sei es, wir wollen vielleicht Geld sammeln, um ein eigenes Stadion, Anführungsstrich, oder einen Platz zu bauen oder was auch immer ihr halt erreichen wollt. Dann zu gucken, wer ist die Zielgruppe. Ja, da fängt das Thema Strategie dann schon an. So, und dann haben wir als zweiten Punkt den Bauleiter. Das ist derjenige, der die Aufgaben verteilt. Also in einem Verein ist es klassisch derjenige, der die Kommunikationsaufgaben hat und dann sagt, okay, wir wollen was bei Facebook machen, wir wollen hier bei Social Media was machen, wir wollen hier Videos drehen, ja, und der dann quasi die Aufgaben verteilt und auf dem quasi unter seinem Hut vereint, dass er überall guckt, dass die Werte, von denen wir gerade gesprochen haben, überall richtig umgesetzt werden, sodass der Fan, der Teilnehmer, der Sportbegeisterte von außen immer wieder das gleiche Erlebnis hat und keinen Bruch in der Kommunikation. Denn wir sind beim Sport, wie bei vielen anderen Branchen auch, wenn wir uns die Wirtschaft mal angucken, immer wieder in der Gefahr. Wir haben, also der Teilnehmer, der Fan an sich, hat wahnsinnig viele Alternativen. Gerade beim Fußball beispielsweise. Da haben wir etliche Vereine, wenn ich jetzt nicht so ein Hardcore-Fan von einem gewissen Verein bin, sondern da so ein bisschen volatil, so nach Mutter Hauptsache Fußball, dann muss ich den natürlich irgendwie catchen. Und dann kann ein Bruch in der Kommunikation dafür sorgen, dass der schon weg ist an der Stelle. Ja, bevor die so richtige Hardcore-Fans einer gewissen Marke oder eines gewissen Vereins sind.
Okay, wenn ich das jetzt quasi hinter mir habe, dann haben wir ja immer noch das Problem, dass in Vereinen ja sich Vorstände und damit die Interessen und wahrscheinlich auch die Strategien relativ schnell ändern. Wie, ja, vermeide ich denn, dass das dann nicht mehr eine stimmige Umsetzung wird, sondern ja, sich alle 5 Minuten die Umsetzung und der Plan ändert.
Gib mir mal ein Beispiel, wie so eine Strategieänderung in einem Verein aussehen kann. Da bist du ja tiefer drin als ich in dem Thema.
Ja, also es ist zum Beispiel ganz einfach die Namensgebung. Du heißt, keine Ahnung, FC Linksrheinisch, sage ich mal. Und jetzt plötzlich überlegst du dir auf dem Weg nach oben, und dein Name hat sich auch etabliert, auch durch sportliche Leistung und so weiter. Wir nennen uns Footy Player oder so. Geben uns einen anderen Namen, was mit FC und so alles gar nichts zu tun hat. Und dann hoffen ja viele, dass es so weitergeht wie vorher, aber es geht ja meist in die Hose.
Ja, da wäre meine Frage als Strategin dahinter auch, warum benennen sie sich um? Was ist überhaupt der Antriebspunkt dann dahinter?
Ja, weil so ein Maskottchen, gemaltes Ding, mit Sicherheit moderner, hipper und schicker ist. Dann geben wir uns auch einen, keine Ahnung, Tier, Comic, was auch immer Namen.
Ja gut, wir kennen das aus dem Eishockey beispielsweise. Ich komme ja aus Düsseldorf und die DEG ist ja hier der Düsseldorfer Verein dementsprechend. Und da gab es ja auch mal so das Löwenmaskottchen, was ja dann dem Namen zugedichtet worden ist. Ja, jeder Verein hat ja quasi so sein Tier, was irgendwie, dann sind es die Haie, dann sind es die Zebras, ja. Das kennen die Eishockey-Fans dann an der Stelle. Sowas hinzuzufügen ist okay, quasi als bildliche Marke dann. Ne? Dann haben wir natürlich auch das Logo mit so einem Maskottchen vielleicht auch versehen an der Stelle. Aber den Namen grundsätzlich zu ändern, ist das Schlimmste, was man machen kann. Das hast du gerade schon angesprochen, das kann ich an der Stelle nur bestätigen. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem wahren Leben. Ja, wenn ihr, ich spreche jetzt mal gerade die Herren an, wenn ihr jetzt in den Supermarkt geht und ihr habt eine ganz bestimmte Rasierermarke oder einen ganz bestimmten Rasierschaum und der heißt plötzlich nicht mehr so, wie er sonst immer hieß. Ihr habt ja automatisch zu dem Produkt gegriffen, weil ihr wisst, wie es aussieht und wie es heißt und plötzlich gibt es das so nicht mehr. Es gibt es schon, nur mit einem anderen Namen. Dann ist das ein, was ist denn jetzt hier passiert? So, und das Vertrauen, was über Jahre und viele hunderttausend oder Millionen Euro an Marketingbudget da reingeflossen ist, ist plötzlich weg. Das heißt, man fängt bei null an. Deswegen überlegt sich draußen jedes Unternehmen, bevor sie einen Markenrebrand machen, ob das denn wirklich sinnvoll ist. Also das hat man öfter, wenn zwei Firmen irgendwie fusionieren. Ne? Oder jeder, also ab einer gewissen Generation kennt auch noch diese Twix-Rider-Geschichte. Ne? Dass man da natürlich so ein Lieblingsprodukt im Süßigkeitenbereich plötzlich einen anderen Namen hatte. Und das war ein Riesenaufwand für diesen Konzern, diese Marke zu rebranden. Deswegen würde ich von Anfang an meinem Verein eher gucken, bleib bei dem Namen, aber wenn ihr unbedingt, weiß ich nicht, ein Maskottchen oder ein Sponsor oder sowas hinzufügen wollt, dann macht das als ein Subtitel beispielsweise, ein Subnamen, also so als Unterschrift oder als, ne, wenn man jetzt von einer Headline spricht, beispielsweise bei dem Text, ist das so die zweite Ebene, aber nicht die erste Ebene an Kommunikation, weil das geht definitiv schief.
Dieses klassische wird präsentiert von oder präsentiert von.
Zum Beispiel. Ja, ganz genau. Man kann das auch wunderbar optisch von den Logos her machen, dass ihr das Vereinslogo habt und darunter eben ein, wie du jetzt sagtest, entweder wirklich mit einem Sätzchen davor oder gar nicht und dann einfach das Logo des Unterstützers, ja, oder meinetwegen des Maskottchens, wenn wir jetzt mal bei dem Bild bleiben, dann daneben packt oder das irgendwie miteinander verwebt. Das ist ja in Ordnung. Aber bitte ändert euren Namen nicht, denn alles, was ihr vorher gemacht habt an Kommunikationsmaßnahmen, an Fangestaltung und also diese Fanbildung an der Stelle müsst ihr von vorne wieder anfangen, beziehungsweise langwierig den ins Gehirn trichtern, dass ihr mal so geheißen habt und jetzt diejenigen seid. Ne? Das ist so viel Energie, die quasi in die falsche Richtung geht. Dafür könnt ihr das Geld und die Manpower lieber in andere Sachen investieren.
Das ist tatsächlich eine Sache, die wir in Nordamerika bei Stadien beobachten. Hier wird dann
das ist eine andere Sache.
Esprit Arena, Air Berlin Arena, Merkur Spiel Arena, was weiß ich. Während Amerikaner dann grundsätzlich das dann, sag ich mal, Merkur Spiel Arena im Rheinstadion heißen. Dieses Rheinstadion immer bestehen bleibt, egal wie der nächste Sponsor heißt. Damit man weiß, es ist kein neues Stadion, sondern das Ding steht immer noch da, wo es vorher stand. Ist nur ein neues Logo drauf.
Ja, das sehen wir hier in Düsseldorf ja auch. Wir haben ja auch wunderbare Beispiele. Ne? Die Philips-Halle, IIS-Dome ist jetzt letzte Woche Donnerstag war es der letzte Tag, IIS Dome, jetzt heißt er neu, dementsprechend. Und da ist ja nicht nur das Logo und das Schild und der Name an dem Stadion, sondern dann heißt der Platz plötzlich auch anders, dann ist es die Bus- oder Bahnhaltestelle. Ja, dann müssen eigentlich auch noch Stadtpläne verändert werden. Das ist ein riesen Rattenschwanz, der sich dahinter zieht. Hat natürlich was mit Sponsorengeldern zu tun. Ich persönlich finde das aus stadtplanerischer Sicht und gerade wenn wir sagen, wir sind eine Stadt, die mit dem Sport und damit auch mit dem Stadion Gäste in die Stadt zieht, eine fatale Entscheidung an der Stelle. Aber gut, ne, das ist immer so eine Stadtgeschichte und weniger Marketing.
Ja, das SchilderInn sehen wir ja in Düsseldorf mit den Wegweisern zum Stadion, die sich alle 5 Minuten ändern. Wir machen jetzt kurze Pause für Werbung und dann kommen wir wieder und reden mal darüber, wie so eine stimmige Umsetzung aussehen könnte. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, da sind wir wieder mit Carmen Brabletz, Markenstrategin, und sprechen darüber, wie Sportvereine, Sportarten sich als Marke etablieren können. Haben schon darüber geredet, dass man da am besten Identität ausarbeitet und eine Strategie festlegt. Wenn wir das jetzt alles gemacht haben, dann muss das hier umgesetzt werden. Und wie du im ersten Teil schon sagtest, am besten stimmig. Wie sieht denn so eine stimmige Umsetzung aus und gibt's da Möglichkeiten und Tools, die du da ja empfehlen könntest, dass Leute das machen? Ich meine, ist es sinnvoll, einen Podcast zu machen, wie wir jetzt, oder eine Facebook-Seite oder Instagram oder was auch immer?
Ja, also am besten stimmig, lass mich darauf bitte nochmal eingehen. Also entweder ihr macht's richtig oder gar nicht. Also da gibt's, das ist wie Marke an sich, Marke polarisiert. Entweder man liebt die Marke, ob das jetzt ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Sportverein ist, oder man mag sie eben nicht. Alles, was dazwischen ist, so diese, auch dieses Bedürfnis und dieser Wunsch von vielen, die sagen, ja, aber ich möchte gerne alle abholen, das funktioniert nicht. Also trennt euch bitte von dem Gedanken, alle glücklich zu machen, denn dann macht ihr alle unglücklich, wenn ihr wirklich versucht, jedem etwas recht zu machen. Ihr kennt das aus dem Alltag. Es gibt immer einen, der mosert, um das jetzt mal so als Bild zu formulieren an der Stelle. So, das heißt, wirklich von Anfang an zu überlegen, und deswegen sage ich auch, fang mit der Strategie wirklich mit Papier zu bringen an und Entscheidungen zu treffen und diese dann auch durchzuziehen, und zwar über eine längere Zeit. Kontinuität ist da eben auch so ein Schlüsselwort. Ja, und dann sind wir bei der Frage, was wollen wir denn? Also was war das ursprüngliche Ziel, was wir gesagt haben? Ist das Ziel zum Beispiel gewesen, einen Fanaufbau zu betreiben? Weil wir beispielsweise Dauerkarten verkaufen wollen, um Geld zu generieren für bessere Ausrüstung, bessere Spieler oder was auch immer. Ja, also das heißt, da geht es erstmal um das Ziel. Also bleiben wir jetzt mal bei dem Thema, wir wollen Fans generieren. Dann müssen wir natürlich auch in den Dialog treten, so dass Menschen beim Spiel sind und sich eine gewisse Anzahl von Minuten oder Stunden in der Woche, im Monat oder im Jahr, und es gibt ja unterschiedlichste Sportarten, die ihr hier ja auch besprochen habt. Das ist ja ein sehr, sehr weites Feld, über das wir sprechen. Erstmal zu überlegen, wo sind die denn unterwegs? Ja, und was interessiert die Leute also wirklich? So, und wenn ich jetzt eine sehr, sehr junge Zielgruppe habe, dann macht es vielleicht nicht Sinn, in Facebook unterwegs zu sein, weil da sind die nicht mehr. Dann macht vielleicht wirklich so eine Plattform wie TikTok Sinn. Ja, habe ich eine Zielgruppe, die Spaß daran hat, und vor allen Dingen habe ich auch was zu erzählen, die Spaß hat an Behind the Scenes, an Stories über die Spieler oder über den Verein oder über spezielle Gäste oder über die Geschichte einer Sportart, dann macht ein Content-Medium wie, du hast gerade den Podcast angesprochen, Sinn an der Stelle, weil der ist schnell umzusetzen, du musst kein großes Equipment mit dir rumtragen. Ja, du kannst auch Radiogesichter dann davor setzen, wie man auch ganz gerne dann an der Stelle sagt, dass man kann sich einfach frei von der Leber hinweg unterhalten und das ist natürlich eine schöne Geschichte. Man sollte eben erstmal gucken, wer ist die Zielgruppe, wo sind die unterwegs und dann diese Kanäle auswählen nach was wollen wir senden? Bilder, Videos, Text. Ja, was ist so das Ziel? Sprich, wollen wir die zu einem Termin bringen? Wollen wir uns mit denen vernetzen? Brauchen wir Feedback? Möchten wir Dauerkarten verkaufen oder Tickets an der Stelle? Das sind so die Steps und Überlegungen, die ihr tun müsstet, um dann in die Umsetzung zu kommen an der Stelle. Und natürlich auch, welches Budget ist da? Sprich, kann ich das outsourcen oder gibt es Leute intern im Verband, Verein, die das leisten können? Und dann gibt es viele Automatisierungstools, wenn wir jetzt im Bereich Social Media Posting oder sowas gehen, die man dann natürlich auch noch verwenden kann.
Also würdest du jetzt sagen, ein Kneipverein wäre, sage ich mal, bei TikTok nicht so gut aufgehoben, aber wahrscheinlich bei Facebook.
Ja, das ist eine Demografieentscheidung dann auch dann dabei, ne? Auch wirklich, also wenn ich überlege, nehmen wir mal Fortuna Düsseldorf, weil ich jetzt auch letztens mit dem Christian Goge, dem Marketingverantwortlichen, ein Interview gehalten habe. Also die haben sich auch ganz klar überlegt, beziehungsweise andersrum, als die jetzt aufgrund der Pandemie-Geschichte so neue Strategie für einen Ticketverkauf für ihre Dauerkarten rausgegeben haben, gab es so ganz unterschiedliche Reaktionen je nach Netzwerk. Also in der Presse gab es die einen, in Social Media gab es die anderen und auf LinkedIn, also jetzt mal Social Media meine ich jetzt Facebook und Instagram und die eher jüngeren Netzwerke dann weitergehend, gab es ganz andere Reaktionen als die Business-Leute dementsprechend bei LinkedIn, die vielleicht ganz anders auf gewisse finanzielle Entscheidungen auch gucken. Also das ist ganz interessant. Deswegen muss man wirklich überlegen, wen spreche ich an? Was ist mein Ziel dann dahinter? Und dann kann ich halt die Botschaft richtig kommunizieren und auf den richtigen Netzwerken eben auch platzieren, damit ich keine Shitstorms ernte, denn das ist halt das Schlimme dabei. Ich muss halt darauf reagieren. Ich muss darauf vorbereitet sein, wenn sich Fans oder andere drüber aufregen. Und es ist natürlich besser, wenn man so kommuniziert, dass sowas gar nicht erst hochkommt. Ist nicht immer vermeidbar, aber man kann es relativ gut steuern.
Also sollte sich ein Verein, Verband, natürlich wahrscheinlich auch ein Sportler, vorher Gedanken machen, habe ich eher so die klassische Tennisclub-Klientel und müsste da versuchen, das Marketing zu betreiben? Oder bin ich eher hip bei den Pro-Gamern unterwegs?
Mhm. Genau. Ja, das macht natürlich dann auch aus, wie ich kommuniziere, ne? Was ich dann sende. Also nehmen wir mal hier aus dem Fußball, was mir gerade auch so einfällt, die Geschichte mit dem vergoldeten Steak. Ne? Das kann man nicht in jeder Sportart machen und auch im Fußball ist es ziemlich sauer aufgestoßen, obwohl die meisten ja wissen, dass Fußballer viel Geld verdienen. Das ist dann aber so ein Ding, das kannst du jetzt nicht unbedingt in einem Sport machen, der dann ein ganz anderes Image hat beispielsweise. Ja? Das hatte schon ein Geschmäckler auf vielen Ebenen. Und mit sowas muss man aufpassen. Und generell kennen wir das eben auch, wer sind die Unterstützer? Also wen dürfen wir halt zum Beispiel nicht vergraulen? Da sind wir bei den Sponsoren beispielsweise. Nicht jeder Sponsor ist auch bei jeder Kommunikation dann dabei. Oder sagt, na, das beschädigt auch eher unser Image und unsere Marke. Und das ist dann eben auch so eine Überlegung. Ne? Also kommuniziere ich jetzt eher, um Sponsoren zu kriegen oder kommuniziere ich eher, um Fans zu kriegen? Wie gesagt, alles eine Sache der Vorüberlegung und Strategie, damit ich am Ende des Tages eben nicht in große Fettnäpfchen trete.
Das war alles sehr interessant, aber wie siehst du denn, ich meine, alle Verbände wollen am besten die jungen Leute ansprechen, um zu wachsen. Nun ist das ja, bei manchen Sportarten will man junge Leute ansprechen, die aber ansprechen sind, ich sag mal klischeemäßig, alte weiße Männer. Kann das funktionieren oder müssen die sich jemanden ranholen?
Du meinst funktionieren im Sinne von, dass der Verein das selber macht, genau, von der Kommunikation her? Naja, also pauschal ist es schwierig zu beantworten. Haben wir jemanden im Verein, der irgendwas mit Kommunikation mal gemacht hat? Es gibt Menschen, die haben natürliches Talent dafür. Es gibt Menschen, die haben das auch irgendwie studiert oder gelernt, irgendwie eine Ausbildung mitgehabt oder ähnliches. Haben wir dann natürlich einen Riesenvorteil mit. Haben wir so jemanden nicht, ist jetzt die Frage, setzen wir jemanden an, der das lernt und sich da quasi drauf weiterbildet und fortbildet, um es in Zukunft zu übernehmen? Oder haben wir das Budget und den Willen auch, dieses Budget abzugeben an eine externe Agentur oder einzelne Personen? Es gibt auch wahnsinnig viele Freelancer, die man für sowas auch einspannen kann. Gerade, ich denke jetzt an kleinere Vereine dementsprechend. Wenn wir uns die großen Vereine in bekannten, und da kommen wir wieder zum Fußball, kommen wir zum Eishockey, kommen wir zum Basketball, die haben eigene Marketingabteilungen. Nicht nur eine Person, sondern eine ganze Abteilung, die die Kommunikation macht. Die einen machen Presse, die anderen machen Social Media, die dritten machen XY, sprich Fanbetreuung. Die haben dann vielleicht eine App oder die haben einen eigenen, nicht Memorabilien, sondern wie heißt das denn, Fanartikel-Shop, die ja natürlich auch designt und regelmäßig betreut werden müssen, solche Sachen. Also das kommt so auf die Größe drauf an, auf die Möglichkeiten drauf an, die wir haben. Es sollte aber definitiv sich jemand drum kümmern, langfristig drum kümmern. Einer oder besser ein Team auch dahinter, damit man da, wenn einer mal in Urlaub ist oder wegfällt, ne, aus welchen Gründen auch immer, das nicht von heute auf morgen alles brach liegt.
Also man sollte sich immer auch da entsprechende Fachleute holen. Mhm. Bevor wir jetzt zum Ende kommen und ich noch allen ans Herz lege, deinen Podcast zu hören, in dem wir auch immer wieder hören, wie sowas richtig funktioniert und gemacht wird. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr auch die CAM kontaktieren. Links dazu und alles gibt es in den Shownotes. Was hast du denn, was du unseren Zuhörern sagen möchtest, damit sie vielleicht ihren Verein, Sportart, Verband, sich selbst zur Marke machen?
Naja, also grundsätzlich ist es ja immer schön zu sagen, es gibt Mittel und Methoden und den Wunsch, die Sichtbarkeit, die Reichweite, den Umsatz in irgendeiner Art und Weise zu steigern, beziehungsweise überhaupt Umsätze zu generieren, um dementsprechend Spieler, Ausrüstung, sonst was zu bezahlen. Die Frage ist immer, was ist der Weg dahin? Also das ist das Ziel, aber was ist der Weg? Der Weg kann eben sein, Klinken zu putzen, was vielen nicht liegt und gerade in der aktuellen Zeit nicht unbedingt einfach ist. Und wenn wir in einem Sportbereich sind, der A, völlig unbekannt ist oder B, sehr, sehr stark frequentiert ist, was Konkurrenz anbetrifft, ist das ein Akt, der sehr viele Tränen oder schlechte Laune verursacht. Dann ist vielleicht der Weg dahin, ein anderes, sich so sichtbar und zu machen und aufzustellen und zu kommunizieren, dass wir eine Fanbase aufbauen, die einfach sagen, wie geil sind die denn? Ja, da möchte ich unbedingt hin, da möchte ich unterstützen oder da möchten wir das Unternehmen sponsern an der Stelle. Und das ist eine Sache der Kommunikation, des da sein, präsent sein, also nicht nur spielen, sondern auch jemanden dabei haben, der Berichterstattung, na, nennen wir das ja auch aus dem Fernsehen ganz gerne, darüber macht. Also ihr macht das ja auch im Podcast sehr toll, dass ihr auch gerade Sportarten besprecht, die jetzt nicht so salonfähig sind, die man nicht jeden Tag quasi um die Ecke mal eben ausprobieren kann oder vielleicht auch gar nicht richtig im Land stattfinden an der Stelle und informiert darüber. Und das ist eben auch so eine Aufklärungsarbeit, die viele Vereine und Verbände machen können, um natürlich dann auch Mitglieder zu gewinnen oder eben Fans zu gewinnen oder finanzielle Unterstützer zu gewinnen. Und tue Gutes und rede darüber, kennen wir so als geflügelten Spruch. Und das ist etwas, was ich euch definitiv ans Herz legen kann. Macht es, ja, und bindet Leute mit ein, die nicht unbedingt Geld da lassen, aber die über euch sprechen und sogenannte Markenbotschafter werden. Also Botschafter eures Verbandes, eurer Sportart, Liebhaber dessen, der euch unterstützen, auch wenn mal was schief geht, auch wenn ihr in der Liga abgestiegen seid. Ja, Fortuna Düsseldorf ist das schönste Beispiel dafür. Die haben ja sehr viel Zeit in der zweiten Liga auch verbracht und trotzdem waren die Fans da und trotzdem haben sie unterstützt und sind eben nicht zu anderen Fußballvereinen übergewechselt, zumindest nicht so viele an der Stelle. Und das ist etwas, was eben eine starke Fanbase ausmacht, weil man eben auch eine Liebe untereinander entwickelt hat, nenne ich das jetzt mal so an der Stelle.
Das ist ja sogar das Motto von Fortuna Düsseldorf. Echte Liebe.
Mhm. Ja, genau.
Super Tipp. Wie gesagt, wenn ihr was tun möchtet und Hilfe dafür braucht, könnt ihr euch jederzeit an uns und auch an Carmen wenden. Links und alles dazu gibt's in den Shownotes. Es war mir ein Vergnügen, mit dir darüber zu reden und all das, was ich seit Ewigkeiten auch predige, mal bestätigt bekommen.
Ja, so geht's mir in meinem Podcast auch immer. Deswegen lade ich mal meine Gäste ein, die so zu Spezialthemen auch mal so ein bisschen Hintergrund erzählen können. Von daher freut mich, dass ich das mal von einer anderen Perspektive machen durfte, sehr gerne. Und ja, war mir auch eine Freude. Und ich hoffe, es war nicht zu trocken für die meisten, sondern ihr konntet da auch ein bisschen bildlich was für euch mitnehmen.
Nein, das war es auf jeden Fall nicht. Und wir hören uns mit Sicherheit wieder, wenn es wieder mal darum geht, dass Leute sich besser vermarkten sollen. Bis dann, tschüss.
Bis dann, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.